herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Herzlich willkommen zu einer Kurz- und Knapp-Folge unseres Podcasts mit dem Titel Die innere Logik der Dreieinigkeit. Denn die hat sie, die Dreieinigkeit. Obwohl das Thema jetzt, sagen wir mal, nicht so verbreitet ist im Kindergottesdienst oder im Religionsunterricht in der Grundschule, trotzdem kann man diese Folge mit einem Kind anfangen, das vor längerer Zeit einmal seinen Vater gefragt hat, Papa, ist Jesus eigentlich Gott? Das Kind war im Kindergartenalter und hatte anscheinend durch die Kinderbibel Geschichten über Jesus und Geschichten über Gott gehört und hat sich selber zusammengereimt, die beiden scheinen die gleichen Eigenschaften zu haben, vielleicht sind sie auch Wesens eins, auch wenn er das nicht mit diesem Wort ausgedrückt hat. Und das ist tatsächlich eine der Wurzeln der Trinitätslehre, die Überzeugung, dass Gott sich selbst offenbart hat in Jesus Christus und dass Gott zugleich eins ist und eine Einheit ist. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass dieses Kind, das vor langer Zeit diese Frage gestellt hat, inzwischen Theologie studiert hat. Das heißt, man kann bei der Lehre von der Dreieinigkeit tatsächlich eine strukturelle Analogie feststellen, eine Ähnlichkeit im Vorgang von Theologie und im Vorgehen von Naturwissenschaften. Beide beobachten an dieser Stelle ein Phänomen. Der Unterschied ist nur, in der Theologie ist es nicht einfach so greifbar. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott dieses Phänomen zeigt. Wir beobachten ein Phänomen oder eine Reihe von Phänomenen und entwickeln daraufhin eine neue Konzeption der Beschreibung der Wirklichkeit. Und wir wünschen uns nicht, dass die Wirklichkeit unseren vorgefassten Konzeptionen gerecht wird, sondern wir passen unsere Konzeptionen der Wirklichkeit an, so wie sie uns begegnet. Genau das ist die Wurzel der Trinitätslehre. Aber gibt es das denn überhaupt in der Bibel? Fragen Menschen immer wieder und bis heute. Und man muss fairerweise sagen, das Wort Trinitätslehre, also die Lehre von der Dreieinigkeit, findet sich nicht ausdrücklich in der Bibel, aber die Lehre von der Trinität ist ein hervorragender Verstehensschlüssel für die Botschaft der Bibel, besonders für die Botschaft des Neuen Testamentes. Fangen wir mal mit ein paar Eckdaten an. Im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel, dass Jesus jemand ist, der seit Ewigkeit, also schon vor seiner irdischen Existenz, bei Gott war. Das wird deutlich im sogenannten Johannesprolog, also den ersten Versen des Johannesevangeliums, wo von dem göttlichen Wort die Rede ist, dass plötzlich ein Mensch aus Fleisch und Blut wird. Es wird deutlich auch im sogenannten Philipperhymnus, also ein urchristliches Lied, dessen Text im Kapitel 2 des Philipperbriefs wiedergegeben wird. Das heißt, dieser Text ist sogar älter als der Philipperbrief selbst, ist ganz kurz nach Kreuz und Auferstehung entstanden, möglicherweise. Und da wird auch von der sogenannten Präexistenz von Jesus Christus bei Gott geredet, also von der Existenz von Jesus bei Gott, bevor er Mensch wurde. Er, der in göttlicher Gestalt war. Es brauchte es nicht, Gott gleich zu sein, sondern wurde den Menschen gleich, also nahm es auf sich, ein Mensch zu werden. Eine ähnliche Aussage findet sich im Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 15. Das ist das Erste. Jesus wird als jemand dargestellt, der in Ewigkeit, seit Ewigkeit bei Gott war. Außerdem wird der Heilige Geist ganz eindeutig als Gottesgeist gekennzeichnet. Er geht vom Vater aus, so heißt es zum Beispiel in Johannes 15, Vers 26. Sein Wirken wird gleichgesetzt mit Gottes Wirken, so heißt es in Johannes 4, Vers 25. Und er geht vom Sohn aus, also von Jesus. Der auferstandene Jesus sagt zu seinen Jüngern, nehmt hin den Heiligen Geist. Johannes 20, Vers 23. Das ist das zweite Indiz. Der Heilige Geist wird identifiziert als Gottesgeist. Und das dritte Indiz, die sogenannten triadischen Formeln. Also Sätze oder Textbausteine, die möglicherweise im urchristlichen Gottesdienst verwendet wurden und in den Briefen im Neuen Testament wie selbstverständlich zitiert werden und in denen die drei Personen der Dreieinigkeit vorkommen. Nicht nur in den Briefen, sondern zum Beispiel auch am Ende des Matthäusevangeliums, im sogenannten Missionsbefehl oder Taufbefehl, wo gesagt wird, geht hin, in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Und dann heißt es, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also da tauchen diese drei Personen schon auf. Und zum Beispiel auch im Segenswunsch am Ende des zweiten Korintherbriefs, 2. Korinther 13, Vers 13, ist auch von den drei Personen der Trinität die Rede. Das sind also wesentliche Indizien im Neuen Testament. Schauen wir im Alten Testament. Da gibt es nicht so sehr ausdrückliche Indizien, aber es gibt Spuren. Man kann sich auf Spurensuche im Alten Testament machen. Natürlich muss man an der Stelle zur Vorsicht raten vor Eisegese. Eisegese ist das Gegenteil von Exegese. Exegese heißt ja Auslegung und Eisegese heißt Hineinlegung. Also, dass man etwas in die Texte hineingeheimnisst, was die gar nicht sagen wollen. Dafür gibt es unrühmliche Vorbilder in der Auslegungsgeschichte. Und da muss man also Vorsicht walten lassen, nichts in den Text hineinzulesen, das die gar nicht sagen wollen. Aber man findet schon Spuren davon, dass Gott nicht einfach nur der eine monolithische Gott ist. Zum Beispiel finden sich Spuren davon, dass Gott in sich Beziehung ist. Das findet sich schon im ersten Kapitel der Bibel, 1. Mose 1 oder Genesis 1, Vers 26 und 27. Lasst uns den Menschen machen, sagt Gott da. Und man kann sich fragen, mit wem er da redet. Lasst uns, ist das Plural des Majestates, wenn der Herrscher eine Selbstaufforderung macht? Ist das eine Selbstaufforderung Gottes oder ein Ansporn an den himmlischen Hofstaat der Engelwesen oder geistlichen Wesen, die ihm unterstellt sind? Vielleicht, da kann man natürlich nicht viel zu viel hineingeheimnissen, aber vielleicht ist es schon so ein erster Hinweis darauf, dass Gott in sich drin eben tatsächlich Beziehung und Gespräch ist. Wesentlich wichtiger ist aber eine zweite Spur, die sich im Alten Testament findet, nämlich, dass Gottes Wesen sich erkennen lässt an Gottes Handeln. Also wenn Menschen herausfinden möchten, wer Gott ist, sollen sie sich anschauen, wie Gott handelt. Daran zeigt sich sein Charakter. So stellt sich Gott jedenfalls Mose vor. In 2. Mose 3, also Exodus 3, Vers 14, stellt er sich ja mit diesem bekannten Tetragramm vor, das man üblicherweise nicht ausspricht, JHWH, da sagen hebräische Leser normalerweise Adonai, weil das Herr bedeutet. Aber wenn man versucht, das zu übersetzen, dann wird es üblicherweise übersetzt mit Ich bin, der ich bin. Manche sagen auch, eigentlich hat es mehr etwas von einem Geschehenscharakter. Also ich werde geschehen, als der ich geschehen werde. Ich werde sein, der ich sein werde. Anders gesagt, wenn du wissen willst, wer ich bin, schau dir an, was ich mache. Du erkennst mich an meinem Handeln. Und wir lesen an anderen Stellen im Alten Testament, dass Gottes Handeln tatsächlich immer auch Teil hat an seiner Wirklichkeit. So sehr, dass manche Eigenschaften oder Verhaltensweisen Gottes direkt mit seinem Wesen gleichgesetzt zu werden scheinen. Oder es kommt jedenfalls ganz nah daran, dass es so wirkt. Zum Beispiel da, wo von Gottes Wort die Rede ist, als einer Kraft, die eigenmächtig zu handeln scheint. Oder natürlich Gott unterstellt es, aber selbst wirksam zu sein scheint. Jesaja 55, Vers 11. Mein Wort wird tun, wozu ich es bestimmt habe. Oder noch wichtiger, da, wo von der Weisheit Gottes die Rede ist, geradezu personifiziert im 8. Kapitel des Sprüchebuchs. Das kann natürlich ein literarisches Stilmittel sein. Aber die Weisheit wird so hochgepriesen, dass sie fast eine eigene Wesenheit zu sein scheint. Und es gibt da auch tatsächlich ganz enge stilistische Parallelen zu Kapitel 1 des Johannesevangeliums. So wie Johannes von dem göttlichen Wort, vom Logos redet, das klingt ganz ähnlich, wie im Sprüchebuch von der Weisheit geredet wird. Deswegen, kleine Nebenbemerkung, es wurde oft vermutet, dass das Johannesevangelium vor allem von der griechischen Philosophie beeinflusst worden sei. An der Stelle ist es viel stärker vom Judentum der alttestamentlichen Weisheitsliteratur beeinflusst. Aber das nur ganz nebenbei. Also drei Spuren im Alten Testament. Gott ist in sich Beziehung. Gottes Wesen zeigt sich an Gottes Handeln. Und Gottes Handeln hat immer auch Teil an seiner eigenen Wirklichkeit. Schauen wir uns nun an, wie die Trinitätslehre in der alten Kirche, also in den ersten frühchristlichen Jahrhunderten, sich entwickelt hat. Das versteht man dann am besten, wenn man versucht nachzuvollziehen, wie da die ersten Christen biblische Aussagen versucht haben, miteinander zu vereinbaren und dabei immer bessere Modelle entwickeln wollten. Und so kamen sie dann in einem Denkprozess zu diesen bekenntnismäßigen Formulierungen, die im Bekenntnis von Nicäa 325 nach Christus festgeschrieben wurden. Das wurde nicht etwa irgendwie von oben dekretiert, von Konstantin oder so, willkürlich dekretiert, sondern das war ein Denk- und Verstehensprozess, der da zu einem Endpunkt kam. Und da kam man dann überein, die Formulierung zu verwenden, Jesus ist eines Wesens mit dem Vater, griechisch homoousios. Jesus ist also nicht nur so ähnlich wie der Vater oder hat irgendwie Anteil, so ein kleines bisschen an der Wirklichkeit des Vaters, sondern er ist eines Wesens mit dem Vater. Im Bekenntnis von Konstantinopel, 381 nach Christus, wurde das dann nochmal ausdifferenziert. Es wurde gesagt, Gott ist ein Sein oder auch eine Wesenheit, griechisch ousia, in drei Seinsweisen oder Personen, griechisch Hypostasen, oder das Fremdwort, das man dafür verwendet, das aus dem Griechischen entlehnt ist, das sind die Hypostasen. Also ein Sein oder eine Wesenheit, ousia, in drei Seinsweisen oder Personen, Hypostasen. Und jetzt wird es wahrscheinlich spätestens so ein kleines bisschen abstrakt klingen, was da beschlossen und besprochen wurde. Aber es war wichtig, um sich gegen mindestens zwei Missverständnisse abzugrenzen. Das erste Missverständnis war das des Subordinationismus. Subordinationismus, da steckt die Subordination drin, also die Unterordnung. Und Subalternationismus sind alle Vorstellungen von Trinität, in der der Vater die Spitze bildet und Sohn und Geist ihm untergeordnet sind in einer Weise, die etwas von ihrer Göttlichkeit relativiert. Richtig daran ist zunächst einmal, dass tatsächlich im Neuen Testament zu lesen ist, dass Jesus, der Sohn, sich dem Vater unterordnet. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, zum Beispiel. Also der Sohn ordnet sich dem Vater unter. Daraus darf man nur nicht schließen, dass der Sohn weniger göttlich in Anführungszeichen wäre, sondern es ist eine Unterordnung, die bei näherem Hinsehen auch wechselseitig ist. Das Problem an dem Subordinationismus ist nämlich, wenn man das so durchdekliniert, dass hier der eigentliche, in Anführungszeichen, eigentliche Gott nur der Vater ist. Und Sohn und Geist sind so ein bisschen abgeleitet davon. Das ist die erste Frage. Es gibt noch weitere problematische Konsequenzen dieser Vorstellung, denn Subordinationismus kann relativ leicht herangezogen werden, um ein hierarchisches Gesellschaftsbild oder hierarchisches Gemeindebild zu rechtfertigen, in dem einer diese Rolle des Vaters vertritt und die anderen sind ihm untergeordnet. Andere Formen von Trinitätslehre, die eher die Gleichrangigkeit betonen, die führen auch eher zu Gesellschaftsbildern oder Gemeindebildern, die auch die Gleichrangigkeit betonen. Also das ist noch so eine kleine Konsequenz dieser Vorstellung. Das ist das erste Missverständnis Subordinationismus. Das zweite Missverständnis, das durch die altkirchlichen Bekenntnisse ausgeschlossen wird, ist der Modalismus. Und der liegt uns möglicherweise näher. Der scheint nämlich erstmal intuitiv irgendwie plausibel zu sein. Modalismus sagt, Vater, Sohn und Geist sind nur Erscheinungsweisen Gottes. Also sozusagen Form oder Modi von Gott. Und richtig daran ist zunächst einmal, dass nach der Überzeugung der Trinitätslehre in allen drei Personen Gott gleichermaßen uns begegnet. Also wir sind sozusagen immer an der richtigen Adresse, egal mit welcher Person wir es zu tun haben. Das Problem am Modalismus ist allerdings, wenn man sagt, Vater, Sohn und Geist sind nur Erscheinungsweisen Gottes. Das Problem ist, dass hier der, in Anführungszeichen, eigentliche Gott eine Wesenheit ist, die noch hinter, in Anführungszeichen, hinter der Trinität steht. Und der ja dann auch möglicherweise noch ganz andere Erscheinungsformen haben könnte. Aber so ist die Trinitätslehre nicht gemeint. Die Trinitätslehre besagt, Gott ist Gott nur als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist nicht eine Wesenheit hinter diesen dreien, die sich dann in diesen dreien irgendwie manifestiert, sondern nur in diesem Beziehungsgeschehen von Vater, Sohn und Geist ist Gott Gott. Das heißt, jeder für sich ist Gott, jede Person für sich ist Gott. Es sind dennoch allerdings nicht drei Götter, sondern eben eine Dreieinigkeit. Aber Moment mal, sagen jetzt an dieser Stelle möglicherweise Fragesteller, wie soll denn das gehen? Also mathematisch bleibt es ja trotzdem schwierig. Wie soll man denn aus eins drei machen? Wie können drei Personen dennoch ein Gott sein? Muss ich das jetzt einfach schlucken und annehmen? Melanchthon, der theologische Kollege von Martin Luther, hat mal gesagt, die Geheimnisse der Gottheit sollten wir richtiger angebetet als erforscht haben. Da ist natürlich was dran, aber das heißt trotzdem nicht, dass wir an der Stelle das Nachdenken über die Trinitätslehre einstellen müssen. Es ist natürlich besser, mit Gott zu reden, als über ihn zu reden. Und die Trinität existiert Gott sei Dank auch ohne, dass wir sie vollständig verstehen. Es gibt dennoch Verstehenshilfen, um sich auf diese Lehre von der Dreieinigkeit Gottes einen Reim zu machen. Und die haben mit folgenden beiden Fragen zu tun. Die erste Frage, was ist eigentlich eine Person? Und die zweite Frage, was ist eigentlich eine Hypostase, also eine trinitarische Person? Erstens, was ist eine Person? Eine Person ist jemand, der immer auch durch seine Beziehungen zu anderen Personen bestimmt ist. Eine Person ist immer auch durch ihre Beziehungen zu anderen bestimmt. Also ich bin ich nicht nur als Person in einem Vakuum, sondern Person werde ich dadurch, dass ich in Beziehung stehe. In Beziehung zu meiner Familie, zu meinen Freunden, meinen Kollegen, meinen Mitmenschen. Diese Beziehungen sind mir nicht etwa wesensfremd, sondern sie machen mich in meinem Wesen gerade aus. Das ist auch so ein bisschen ein Problem an einer sehr individualistischen Vorstellung von Menschsein, wo man den Eindruck hat, ich bin dann ganz ich, wenn ich mich von allen anderen absetze. Aber das stimmt nicht. Ich bin dann ganz ich, wenn ich mich in gelingenden Beziehungen finde. Dann erlebe ich mich gerade selbst. Und die Beziehungen nehmen etwa nicht etwa was von mir weg, sondern sie machen mich gerade aus. Also, das ist so ein erster Ansatzpunkt. Was ist eine Person? Sie ist immer auch durch ihre Beziehung zu anderen bestimmt. Die Beziehungen machen die Person nicht gerade nicht kleiner, sondern wenn es gesunde Beziehungen sind, lassen sie die Person eher zum Vorschein kommen. Zweitens, was ist eine Hypostase, also eine trinitarische Person? Eine trinitarische Person lässt sich denken als eine Person, die ausschließlich durch ihre Beziehungen zu anderen bestimmt ist. Also Gott der Vater ist nur der Vater als der Vater des Sohnes. Gott der Sohn ist nur der Sohn als der Sohn des Vaters. Gott, der Geist ist nur der Geist als der Geist, der den Sohn verherrlicht und dem Vater gehorsam ist. Also nur durch diese Beziehungen sind diese drei. Deswegen haben wir es bei jeder Person ganz mit Gott zu tun. Und Gott ist Gott nur in dieser Dreiheit. Und das ist nichts Abstraktes, Theoretisches, sondern das ist eine sehr dynamische Sache. In der Bibel sind die drei Personen ständig damit beschäftigt, sich wechselseitig die Ehre zu geben und wechselseitig aktiv zu sein. Der Vater sendet den Sohn, der Sohn ehrt den Vater, der Geist ehrt den Sohn, der Vater identifiziert sich mit dem Sohn. Also sind in gewisser Weise ständig damit beschäftigt, sich gegenseitig den Vortritt zu lassen, sich gegenseitig Liebe zu schenken. Und diese innere Dynamik von Liebe, die war Gott ja schon seit Ewigkeit. Und das ist auch schon ein Hinweis auf die Beantwortung der Frage, was Gott denn eigentlich gemacht hat, bevor er die Welt geschaffen hat. Die Frage kommt ja tatsächlich manchmal. Ja, aha, Gott hat also die Welt geschaffen. Warum? Warum hat er Menschen geschaffen? Brauchte er ein Gegenüber, weil ihm sonst irgendwie langweilig war? Und jetzt kann man natürlich sagen, wer will das beantworten? Wir können Gott nicht in die Karten schauen. Aber mit Blick auf die Lehre von der Dreieinigkeit haben wir zumindest einen Hinweis. Nämlich, dass Gott natürlich auch vor der Erschaffung des Menschen nicht langweilig war, weil er in sich selbst ein Gegenüber hatte. Und wenn in der Bibel der Satz gesagt wird, Gott ist Liebe im ersten Johannesbrief, dann ist es nicht einfach nur ein Kompliment, wie liebevoll Gott ist, sondern es ist tatsächlich wörtlich zu verstehen. Gott ist in sich diese liebevolle Dynamik von Vater, Sohn und Geist. Und diese liebevolle Dynamik kehrt er nach außen, wenn er mit uns Beziehungen aufnimmt. Er ist seit Ewigkeiten Spezialist in Sachen Beziehungen. Und deswegen macht es Sinn, sich auf die Beziehung mit ihm einzulassen. Danke fürs Zuhören.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glauben und Wissenschaft. Vielen Dank!